Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ja, extrem bitter. Ich glaube, wir sind sehr gut in die Partie gekommen, haben viele Chancen uns rausgespielt. Wir hätten eigentlich verdient in Führung gehen müssen, dann so ein wenig aus dem Nichts das Gegentor kassiert. Und ja, dann gehst du mit einem schlechten Gefühl in die Halbzeit, kommst nicht optimal raus und nur auf einmal steht es 3-0 und du weißt eigentlich gar nicht wie. Ja, dann die Moral war überragend. Ich glaube, wir haben uns nie aufgegeben, haben immer dran geglaubt und ja, eigentlich wurden wir am Ende belohnt und das fühlt sich dann ja sehr, 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 sehr schwer an, sehr hart an, dass du dann ja das Tor noch aberkannt bekommst, wenn du alles reinwirfst, hier alle Dämme brechen und du ja mit leeren Händen dastehst.
Das war Maximilian Mittelstädt und ich glaube, ihr konntet alle hören, wie angefressen der Nationalspieler von VfB Stuttgart nach dieser 2-3 Niederlage gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Sonntag war. Darüber sprechen wir mit Felix Mahler. Felix, grüß dich.
Grüße.
Und David Scheu. David, grüß dich ebenso.
Hallo Philipp.
Mein Name ist Philipp Meisel und hey Leute, was für ein Freakspiel, oder? Also ganz ehrlich, ich gehe jetzt einfach mal reihe um. David, du fängst an. Was waren deine ersten Emotionen, Gefühle nach diesem Abpfiff am Sonntagnachmittag oder Abend, kann man schon sagen.
Ich weiß nicht, kann man Andi Brehme hier nochmal zitieren mit hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß?
Kannst du, auch ja, posthum, logisch,
ja,
natürlich.
Ja, gut, habe ihn selig. Ja, es ist schon verrückt gewesen mit ich glaube zweimal Latte und Großchancen noch und nöcher. Ein Spiel, was du nie und nimmer verlieren darfst, was aber am Schluss dann halt auch durch die Effizienz entschieden worden ist und das gehört halt auch dazu.
Ja, das habe ich schon lange nicht mehr so leer gefühlt nach dem Spiel. Also emotional wie physisch, weil das war ja eine Nummer am Ende mit dem 2-3 nochmal, mit dem eigentlich gefeierten 3-3. Und dann kommt der VR, fasst sich ans Ohr, das Tor wird schon durchgegeben vom Stadionsprecher, Holger Lasse brüllt schon rein, hochverdient, nachdem er mit dem 3-3 fertig ist, mit dem Einsprechen von Chris Führig. Und dann wird sie halt noch genommen. Also das war schon ja eine Achterbahnfahrt, wo ich aber auch sagen muss, dass ich natürlich nicht auf die Art und Weise, aber ich habe immer dran geglaubt, dass da noch was geht, weil es sich einfach das ganze Spiel lang falsch angefühlt hat, dass die da 0-3 hinten liegen mal. Also nicht, dass Frankfurt führt, sondern dass sie vor allem hinten liegen 0-3, weil das hat das Spiel eigentlich nicht hergegeben.
Bevor ich was dazu sage, lass uns mal kurz hören, was der Trainer sagt. Der hat nämlich auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, ganz ordentlich in sein Innenleben Einblick gegeben in der Pressekonferenz nach dem Spiel.
Dann war das Spiel für viele im Stadion, glaube ich, entschieden. Spiel war offen, wir haben offensiv gewechselt, wir wollten uns nicht dem ergeben, was da passiert. Natürlich war das Spiel offen, natürlich ist es klar, dass es in viele Richtungen gehen kann, aber ich habe dann eine Mannschaft gesehen, die einfach gefightet hat ohne Ende und sich nach und nach Chancen und um Chancen erspielt hat. Machen zwei Tore nach Abseits, haben glaube ich zwei oder dreimal den Pfosten getroffen, haben einige Torraumsituation. Irgendwann machen wir das erste Tor, machen das zweite Tor und dann machen wir auch ein drittes Tor, was am Ende leider nicht zählt. Ich habe sehr, sehr emotional gefeiert nach dem dritten Tor, weil ich das Gefühl hatte, dass es sehr verdient gewesen wäre und auch das Gefühl hatte, dass es für uns als Mannschaft sehr, sehr wichtig gewesen wäre, diese Belohnung dann auch zu bekommen für diesen Einsatz. Und das ist trotzdem, auch wenn das Tor jetzt nicht zählt, etwas, was ich einfach herausheben möchte, dass wir diese Einstellung beibehalten müssen, nie aufzugeben. Das haben wir heute gezeigt. In einer sehr, sehr aussichtslosen Situation gegen eine Mannschaft, die sehr, sehr effizient ist. Zur Wahrheit gehört aber auch, und das wollen wir oder will ich auf gar keinen Fall leugnen, dass wir für so ein Topspiel nicht die Effizienz gezeigt haben, die du brauchst. So ein Topspiel ist es wichtig, solche Druckphasen, solche Phasen, die du erzeugst, auch zu unterstützen mit eigenen Toren. Und das haben wir versäumt, haben leider ja aus viel wenig gemacht, die Eintracht aus etwas weniger mehr. Und so sind sie am Ende dann auch der verdiente Sieger. Dankeschön.
Eindrückliche Worte von Sebastian Hoeneß und ich weiß nicht, wer das Video gesehen hat, der Pressekonferenz bei Eintracht Frankfurt auf dem YouTube-Kanal, ist es immer noch natürlich nachvollziehbar. Bei der Stelle, wo er sagt, und dann haben wir das dritte Tor gemacht, grinst er so richtig. Du merkst also wirklich beim Aussprechen schon dieses, oder beim Nacherzählen dieses Spielfilms, merkst du einfach diesen Stolz in ihm, dass seine Mannschaft so reagiert hat, ja, dass sie eben so zurückkommen konnte, auch wenn dir das letzte Tor genommen wird. 22-8 Schüsse, 7-3 oder 8-3 Ecken. Und das bringt mich so ein bisschen zu meinem Eindruck oder zu meiner ersten Gedanke, den ich nach dem Spiel hatte. Hoffenheim Heimspiel letzte Saison. War das letzte Spiel, das ich mit meinem Papa, meinem Onkel und meinem Cousin auf der Tribüne verfolgen konnte. Vielleicht das letzte Spiel, das ich mit meinem Papa überhaupt im Stadion verfolgen kann oder ja werden können. Das war das, was wir uns alle vier da oben auf dieser Tribüne beschäftigt hat. Der VfB spielt auf ein Tor, ja, macht ein riesen Fußballspiel und Hoffenheim geht mit 3-2 da raus. Ja. Und du weißt nachher nicht einfach, warum, wie, das wissen die ja selber nicht. Ja, die wissen es bis heute nicht wahrscheinlich. Ja. Eintracht kannst du es wenigstens, finde ich, ganz klar an Zahlen festmachen. Ja. Sind eine super effektive Truppe, haben zwei Ausnahmeangreifer da vorne drin. Ja. Ich will nicht wissen, was hier los wäre, hätte Omar Marmoush seine Prime schon bei VfB gehabt. Ey. Ja, also das ist ja schon brutal. Ja. Und trotzdem, diese ausweglose Situation, dieses 0-3, kurz nachdem Hoeneß seine ersten zwei Asse eingewechselt hat mit Justin Liedl und Nick Woltemade, fällt das 0-3er erst durch den Freistoß. Ja. Hätte einer von euch hier dran geglaubt, dass da noch was geht? Wir haben oben schon den Abgesang vorbereitet auf der Pressetribüne, ey.
Ja, und ihr hatte wahrscheinlich schon die Noten fertig, gell? Du musst dann nochmal
ran. Ganz, aber ja.
Ja. Nein, also aus dem 0-3 dann in der 85. oder so noch ein 3-3 zu machen, ist fast 3-3, ist schon krass. Zeigt aber auch, was in Heimspielen gehen kann, auch vor dieser Kurve gehen kann. Es ist für mich auch kein Zufall, dass die 3 Tore auf dieser Seite gefallen sind, die 2,5 Tore oder 2. Ja. Da kann schon eine Wucht entstehen, auch wenn es am Schluss nicht ganz gereicht hat.
Ja, also gehe ich voll mit, und das Hoffenheim-Spiel hatte ich auch direkt im Kopf, weil es war, glaube ich, auch quasi zum selben Zeitpunkt, glaube auch Spieltag 9 oder Spieltag 10. Ich meine, die hätten damals auch einen Elfer verschossen gegen Hoffenheim, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ich hatte es immer im Gefühl, es war jetzt nicht der Glaube, die drehen das noch, aber dieses Gefühl von, hier ist eigentlich was drin, wenn irgendwann mal das Tor fällt. Dann gab es diese wilde Szene zwischen, glaube ich, 60 und 65 mit 2, 3 Chancen, Latte und dann irgendwie kurz vor Linie nochmal geklärt von vor Chabot. Und da dachte ich, gut, die spielen halt 140, 180 Minuten, die treffen heute nicht mehr.
Wer war das, der da die Hacke auspackt bei dem Chabot-Schuss?
Ich weiß es nicht.
Ja. Aber da war klar, die machen heute eigentlich, also eigentlich ist es heute, ist einfach der oder die Schicksalsinstanz, die es irgendwie gibt, die ist heute nicht auf deiner Seite. Ja. Justin Deal, vielleicht noch ein Wort. Einer hat ja offensichtlich dran geglaubt, nämlich Sebastian Hoeneß, dass da noch was geht, ja. Und er hat dann auch den Beweis geliefert, die ersten zwei haben wir schon eingewechselt, besprochen, kurz wollte mal der Deal. Der eine mit fast einem Tor, einer Vorlage. Der andere mit unfassbar viel Schwung, war kaum zu greifen, kam von beiden Seiten. Für mich aber auch so ein Schlüssel war, Hoeneß hat ja komplett auf Full-On-Modus gestellt, ja, mit 4-2-4, da vorne dann eine flache Angriffsreihe mit Woltemade, El Bilal, Deal und Führich, ja. Ja, das musst du auch erstmal verteidigt bekommen, und das hat Frankfurt vor Probleme gestellt.
Und das ist ja auch dann, wenn du 0-3 hinten liegst, so ein Stück weit eine Grundsatzentscheidung.
Genau.
Ist so, dass ich 0-3 akzeptiere und sage, ich will kein viertes, kein fünftes, wenn ich jetzt aufmache. Oder wenn du hast halt das Mindset und sagst, ich versuche es wirklich nochmal und gehe das Risiko. Ja.
Sehr richtig, David, sehr richtig. Jetzt kommt ein Jingle und dann hören wir mal, was der Felix noch so auf Tasche hat.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Ich finde es ja schon mal gut, dass du Deal angesprochen hast. Der kommt nämlich auch gleich noch in unseren Daten. Aber wie immer natürlich die Klassiker. 2-3 verloren. Expected Goals 3,52 zu 1,66. Also immer die von der Bundesliga offiziell höchster Wert des VfB. Also noch vor dem Spiel gegen Dortmund zum Beispiel höchster Wert. Wie immer da natürlich Augen auf den Elfmeterwert. Die sind 0,7. Aber selbst dann sind es 3 zu 1,6, 1,5, wie auch immer. Torschüsse 11 zu 5. Zweithöchster VfB-Wert dieser Saison. Frankfurt, haben wir auch schon angesprochen, jetzt auch an Daten, der Liste Transfermarkt.de, alle Torschüsse, die jemals abgegeben wurden in der Liga von Frankfurt, und dann wie viele Tore entstanden sind, das sind sie Nummer 1, 14,7 aller Torschüsse sind drin, Ballbesitz 59% zu 41%, Pässe natürlich so 100, 150 mehr gespielt, der VfB, Passquote besser, 85% zu 78%, das ist tatsächlich der geteilt zweitstärkste Gegnerwert, also Frankfurt war echt schlecht unterwegs, was die Passquote anging, Laufdistanz 118,1 zu 119,4, wie immer ein bisschen mehr, die Frankfurt, aber auch da muss man sagen, Platz 2 beim VfB in Sachen Laufdistanz, Platz 3 unter den VfB-Gegnern, Sprints ziemlich auf Augenhöhe, 238 zu 246, auch das zweitbester Wert der Gegner, also Frankfurt war intensiv dabei, gewonnen gewonnen in Zweikämpfen, 121 zu 99. Das ist ein deutlicher Vorteil für den VfB, auch der beste Wert des VfB in einem Ligaspiel dieser Saison. Ecken 8 zu 3, hast du auch schon angesprochen. Begangene Fouls 10 zu 14. Hat keine große Aussage, was ich ganz witzig fand. Aus diesen 10 Spielen hat der VfB jetzt zum 6. Mal exakt 10 Mal gefoult. Also so ein bisschen die Grenze an die...
Wahrscheinlich ist ein Wert vorgegeben intern.
So ein bisschen die Vorgabe, so scheint es mir. Und Mio 19 gewonnene Zweikämpfe, drittbester Wert individuell beim VfB. Und eben Justin Diehl 36,08, also aufgerundet 36,1 km/h, der schnellste VfBler. Vor kurzem war es noch Hendricks aus dem Spiel in München, jetzt ist es eben Diehl. Damit eben auch, wir hatten es letzten Mal schon angesprochen, Atalanta, diese Heimserie gebrochen und ne, diese 0-0-Serie kommt nicht. Jetzt hat auch wieder die nächste Serie gebrochen, 16 ungeschlagene Bundesliga-Heimspiele am Stück, ist jetzt auch vorbei. Mamouche, 3 Freistoßtore am Stück, ist glaube ich wirklich... So melden es ja auch die Frankfurt, aber es ist ja auch wirklich Weltrekord, wenn man das so alles liest, vor allem 3 Stück am Stück, die er angetreten ist. Das ist der blanke Wahnsinn. Nur die Nummer 1 mit Kane. Kein Frankfurter hat jemals mehr Tore, also 11 Stück auf dem Konto gehabt nach 10 Spielen, als jetzt eben Mamouche. Der spielt eine unfassbare Saison. Wir natürlich auch, der VfB, Topwert der verschossenen Elfmeter. 3 Stück mit Freiburg, die haben auch 3 Stück verhauen, nur hat der VfB nochmal in der Champions League einen verhauen, sind wir quasi bei 4 Stück und erstmals nochmal einer zu Frankfurt, erstmals gewinnt Frankfurt unter Topmöller 4 Spiele am Stück, also auch das nochmal ein Zeichen, wie es einfach läuft.
Der hat sich fast dafür entschuldigt bei der Pressekonferenz hinten raus, also, ja, heute haben wir einfach dieses Quäntchen gehabt, das es braucht, weil er genau wusste, er hat die Daten ja auch gesehen, der wusste klipp und klar, ey, dieses Spiel darfst du nie gewinnen, ja, aber wenn du halt so eine Truppe hast, noch dazu mit 2 Typen vorne drin, die aus so wenig so viel machen können, ist auch das, was Sebastian Hoeneß ja in seinem Spielfilm-Fazit sozusagen vorher, was ihr gehört habt, dann ist das einfach, ja, dann nimmst du es natürlich mit, logischerweise muss ich auch nicht dafür entschuldigen. Nö. Ja, aber ein bisschen komisch kommt es dir schon vor, wenn du denkst, also heute ist uns läuft der Rotz die Backen hoch anstatt runter, so nach dem Motto, ja, und das ist nicht von der Hand zu weisen. Was gibt's denn für Fragen für uns, die sich ergeben aus diesem Spiel? Hat der VfB ein Elferproblem, Leute?
Ja.
Ja.
Ist ja auch nicht von der Hand zu weisen.
Ich freue mich da fast, weil ich habe schon nach Hoffenheim angesprochen, dass wir bitte mal in die Daten reingucken sollten. Danach kamen gefühlt noch 3 weitere Verschossene.
Ja, ich habe ja letztes Mal, als die Frage darauf kam, habe ich klipp und klar das Gegenteil behauptet vom David. Nein, hat er nicht. Nein. Phasenkomfort, nein. Aber jetzt ist schon eine Häufung.
Aber ich hätte tatsächlich bis vor diesem Spiel auch die Meinung noch vertreten, dass es kein großes Problem ist. Ich kann es erklären. Demirovic hat in der letzten Saison für Augsburg relativ regelmäßig getroffen. Vom Elfmeterpunkt.
Ja.
Dann hat er im Supercup den Elfmeter unter die Latte geschweißt und dann ist er an Olli Baumann gescheitert. Das passiert, der ist gut bei Elfern. Also hätte ich gesagt, da hast du eigentlich einen, der relativ verlässlich vom Punkt trifft, aber jetzt kam halt das Ding gegen Frankfurt und der war wirklich schwach geschossen. Und jetzt ist es, glaube ich, schon so, dass es sich im Kopf bei der Mannschaft festsetzt.
Ich glaube, dem Sportskameraden Trapp ging es nachher genauso wie seinem Trainer. Der wusste gar nicht so genau, wie er dieses Ding eigentlich halten konnte, weil der lag ja quasi schon, als Demirovic dann diesen Ball da noch hinspielt, ja, hätte er alle Optionen gehabt, ja, denn das Ding noch irgendwo anders mit der Innenseite hinzuschieben, aber nein. Ja.
Das haben wir ja auch angesprochen, dass du irgendwann das Glück nicht mehr hast, dass sie halt auch im 4. Mal das Ding wieder vor die Füße springt, wie letzten Male auch jetzt Mio in dem Fall bei Juventus.
Aber der war auch so schwach geschossen, also auch vom Tempo her, der konnte
quasi...
Der hätte
sich anstellen müssen.
Ja, also den muss er ja fast...
Nur 4 der letzten 10. Ne? Wurden verwandelt.
Ja. Girassi ausgerechnet in dem Fall.
Nee, das waren die Werte, die ich jetzt von dieser Saison bei Transfermarkt.
Dann wär's noch schlimmer.
Ja?
Dann wär's noch schlimmer.
Das waren tatsächlich, ich meine, das ist nur diese Saison gewesen. Mit Supercup eingerechnet und da vielleicht die Elfmeter mit reingenommen,
dann,
die alle
dann, ja.
dann kommt
ja,
hin.
Ja. Aber ja, ich glaube auch generell, wenn Girassi raus, sind wir auch beim ähnlichen Wert, deswegen sind wir, glaube ich, da. Aber ja, Supercup haben wir angesprochen, die Müritz haut das Ding eiskalt rein. An sich haben sie es ja in sich, nur irgendwas hemmt sie scheinbar.
Was bleibt von dem Spiel, Leute?
Ein Wort, oder? Moral. Ich glaube, das bleibt vor allem. Und eben, dass sich Hoeneß nochmal wiederholen kann von dem, was er, glaube ich, vor der letzten Länderspielpause auf eine Frage von uns geantwortet hat, dass der Weg stimmt, aber die Punkte halt noch nicht da sind. Und viel mehr hat sich nicht geändert. Der Weg stimmt, Punkte sind ja nicht da.
Ich glaube, es gab schon einen anderen Saisonzeitpunkt, wo du dir hast mehr Sorgen machen müssen. Das Kriterium ist für mich nicht unbedingt immer das Ergebnis, sondern erspielst du dir die Chancen. Und da gab es eine Phase, so Ende September, Anfang Oktober, da hatten sie da Riesenprobleme. So ein Dreierpack in Wolfsburg, daheim gegen Prag und daheim gegen Hoffenheim, sind sie kaum durchgekommen gegen tiefstehende Gegner. Und das war wirklich ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, könnte man am Scheideweg stehen. Aber solange du die Chancen hast, und da sind sie jetzt wieder auf dem richtigen Weg in puncto Durchschlagskraft und jetzt dann noch hoffentlich die Effizienz irgendwann dazu kriegst.
Das ist auch das, was du von den Jungs aus der Mannschaft on- und off-Tape hörst. Die sagen auch, hey, wir sind, das ist da. Das, was wir brauchen, ist da.
Ja.
Wir müssen es jetzt nur noch verwandeln. Ja, dass wir einfach, und da kommen wir dann zu Punkten, die wir jetzt gleich nach der Werbung ansprechen. Und bevor wir den Blog zumachen, noch eine kurze Frage. Wollt ihr noch einen Exkurs zu den Zuschauern, die früher gehen? Oder sollen wir es bleiben lassen?
Ja, weiß ich jetzt nicht. Wir sind jetzt bei 2 Spielen, Atalanta und jetzt eben Frankfurt.
Ja.
Sind natürlich welche gegangen. Es gibt auch bestimmt in Einzelfällen Gründe dafür. Ich bin ganz grundsätzlich kein Fan davon, dass man das Stadion früher verlässt, auch wenn es 0-8 steht. Aber ich glaube, das müsste noch ein paar Heimspiele mehr so passieren, damit es wirklich ein Thema wird. Ja, und dass das kommt mit dem Erfolg, dass hier und da welche da sind, die eben dann eben auch für den erfolgreichen Fußball da sind und der bei 0-3 nicht da ist, in der 80. dann eben gehen, war ja auch irgendwo vorhersehbar.
Und es war kein Mehrheitsphänomen, das muss man auch mal sagen, kein Massenexodus so rum.
Ich möchte dazu nichts sagen und leite jetzt über.
Angeteased und nichts dazu gesagt.
In die Werbung.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Ich kann auch erklären, warum ich nichts dazu sage, weil wenn ich was dazu sage, dann wird es justiziabel. Insofern lassen wir es einfach bleiben und schauen uns mal die Zwischenbilanz an des VfB Stuttgart nach 10 Spieltagen. Ja, ein bisschen auch im Vergleich zu 23, 24, immer aber bitte mit der Klammer im Bewusstsein oder Klammer auf, das letzte Saison war die beste Saison der Vereinsgeschichte. Das war eine Saison mit einem Ausnahmestürmer vorne drin. Insofern das bitte immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten bei all diesen Zahlen, Daten, Fakten, die mit denen wir jetzt um uns werfen. Und bevor wir es tun, hören wir den Sportvorstand dazu.
Na, wir durch den Abschluss jetzt bleiben wir natürlich schon auch ein Stück weit im Mittelfeld hängen. Es war ein harter Block, der auch so für uns in der Form, in dem Rhythmus schon auch neu war. Von daher, wie wir uns insgesamt, die letzten 4 Wochen waren es, glaube ich, dran präsentiert haben, war in Ordnung. An der Effizienz müssen wir weiterhin arbeiten. Und daran auch mit dem Rhythmus umzugehen, mental wie körperlich.
Da kommt so ein bisschen durch, David, oder zum Tragen, was du auch gerade noch vor der Werbung hattest. Ja, es ist eigentlich alles da. Jetzt müssen wir halt diesen Weg weitergehen. Ne?
Ja, und die letzten Spiele, es ist ja auch angesprochen worden in dem Blog, die waren schon knackig. Natürlich stehen sie jetzt nicht so da, wie sie da stehen wollen. Mit 13 Punkten nach 10 Spielen sind 1,3 Punkte pro Spiel. Wenn du das hochrechnest, landest du am Saisonende bei 44. Das ist sicher nicht das, was sie wollen. Wenn du jetzt aber nur davon ausgehst, dass du das nächste Spiel gegen Bochum gewinnst, hättest du schon einen Punkteschnitt, der bei 49 dann landet. Also da kann mit 1-2 Siegen, kann sich die Situation relativ schnell wieder drehen. Nur du bist halt jetzt, das ist schon so, bist gefordert gegen die, ich habe es mir rausgeschrieben, 5 Bs. Die kommen.
Oh, ja. So viele.
Jetzt pass auf.
Bochum, ja. Bremen, Berlin und zweimal Champions League, Belgrad und Bern.
Boah. Ja. Wir kommen bald nicht mehr rum um dickes B als Titel. Wir kommen nicht mehr drum herum.
Schon zu spät. Es ist soweit. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich hatte natürlich auch auf dem Schirm, dass der VfB 7 Spiele in 26 Tagen absolviert hat. Jetzt, nach wo wir diese Folge aufnehmen, da war alles dabei. Da waren magische Nächte dabei in Turin. Da waren auch weiterkommen im Pokal dabei, da hast du gegen 3 der aktuell 4 ersten oder Top 4 in der Tabelle gespielt, ne? Nämlich gegen Frankfurt, gegen Leverkusen und gegen München. Und du bist nur einmal eingeschult worden, ja? Ja. Salopp formuliert, nämlich gegen die Bayern. Da hat es einfach hinten und vorne nicht gestimmt. Insofern Platz 11 im Vergleich zu Platz 3 zum vergleichbaren Zeitpunkt der Vorsaison, da kann man finde ich, nicht den Stab brechen über die Mannschaft und sagen, das ist nur Grütze, was da kommt. Es sind halt diese berühmten vielen kleinen Stellschrauben, an denen es zu drehen gilt jetzt, ja. Und
Aber gut, dass du es ansprichst mit den Tabellenpositionen, haben wir auch mal angeschaut gehabt.
Ja.
Das ist jetzt ein Teil von denen, die vielleicht von unserem YouTube-Video zu dem Zwischenfazit hier rüberkommen, weil das ist was, das wir dort nicht angesprochen haben.
Korrekt, ja.
Ich habe es mal geschaut, bisher ging es im Schnitt gegen Platz 8,3, also pro Team durch 10. Aktuelle Position, also nicht zum Spieltag damals, sondern aktuell nach 10 Spielen. Was jetzt noch kommt, die restlichen 7 für die Hirnrunde sind im Schnitt Platz 11. Und eben auch da der Vergleich letzte Saison nach 10 Spieltagen, Platz 3 und viel, viel mehr Punkte natürlich, war es der Schnitt 12,1. Das war diese Runde mit Darmstadt, Köln, Mainz. Also auch das kann man so ein bisschen mit reinnehmen. Und wir haben es ja angesprochen, die nächsten Spiele beginnt mit Bochum. Ich krieg nicht alle 5 Bs hin. Aber das sind Teams, die man eher schlagen darf als Frankfurt, sagen wir es mal so.
Wir wollen mal ein bisschen in die Datenbanken blicken. Wir haben uns Unterstützung an Bord geholt. Herzliche Grüße nach Köpenick an dieser Stelle zum Institut für Spielanalyse. Steffen Görsdorf hat uns zugearbeitet, aber auch die Jungs und Mädels von One vs. One haben in den Datenbanken für uns gekramt. Womit fangen wir an?
Ich kann nochmal kurz die Tabellensituation darlegen.
Gerne.
Ganz, ganz simpel. 10 Spiele, 3 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen. Geteilt zweimal ist der Unentschieden. Da haben wir schon das eine mit größte Problem, was eben auch kommt, wenn du nicht effizient bist da vorne drin. Aber eben 13 Punkte, 19 zu 19 Tore, also plus minus 0. Und stand jetzt 5 Punkte auf 16, 4 auf 15. Aber eben auch andersrum gesehen, 3 Punkte auf Platz 6 und auf Platz 7 sind punktgleich und 4 Punkte wieder punktgleich auf Platz 5 und Platz 4. Das ist mal so aktuell die Tabelle.
Definiere Tabellenmittelfeld.
Ja. Ja. Kommt hin.
David, wo siehst du das größere Problem? Offensiv, wo es viele an der mangelnden Effizienz, die auch anhand von Daten ablesbar ist und abhängig machen oder anhängen, oder siehst du eher das Problem defensiv?
Es ist beides. Das kannst du wirklich nicht trennen oder pauschal sagen. Also die Sache mit der Effizienz ist eine. Expected Goals sind sie, glaube ich, bei 22 und geschossen haben sie 19.
Ja.
Das klingt jetzt nicht so groß, der Unterschied, 3 Tore. Aber tu mal einfach 3 Tore auf 3 Spiele verteilt dazu in den richtigen Momenten, dann hast du 4-5 Punkte mehr. Das ist einfach ein Faktor, dass sie aus dem, was sie sich an Möglichkeiten rausspielen, mehr machen müssen. Und dann ist natürlich auch die Defensive neu zusammengewürfelt, muss ich finden. Und da gab es 2 Abgänge mit Anton und Ito. Das sind einfach Brocken und das dauert.
Gibt's gute Werte dazu? Ich fange hintenrum an. Ja. Gewonnene 2 Kämpfe am Boden war man letzte Saison mit 33,68 weit vorne dabei. Jetzt ist es nur noch 25. Das ist zwar Rang 10 in der Tabelle, also ungefähr da, wo man auch wirklich steht. Aber es ist trotzdem ein klarer Rückgang in der Platzierung. Und das zeigt, diese defensive Präsenz, dieser Ausdruck auch der fehlenden Konstanz, den kann man da deutlich ablesen, ja. Und die Qualität der von dir angesprochenen Jungs, die ist halt noch nicht aufgefangen, ja. Ich betone das noch,
ja.
Denn die jetzt da sind, die haben noch alle Chancen zu wachsen, ja. Wenn ich mir nur Ramon Hendricks angucke, als bestes Beispiel, ja. Der hat Anfang der Saison gar keine Rolle gespielt, dann hat er mal ein Spiel in der dritten Liga gemacht. Jetzt kam er 2-3 Mal rein, und hat Duftmarken gesetzt, ja. die Lust auf mehr machen, ja. Dann hat man das Thema gewonnene Kopfballduelle pro Spiel, ja, hat man letzte Saison 11,12 gewonnen, diese Saison nur noch 9,1. Das hört sich wenig an, aber das ist Rang 18, ja, in der Tabelle und signifikant niedriger als in der Vorsaison. Da merkt man zum Beispiel Waldemar Anton. Ito war nicht so der Kopfball, das Kopfballmonster, aber Anton eben schon.
Oder das Sagadu-Ausfall.
Sagadu-Ausfall, auch gut, ja, da merkt man einfach, dass da 2 richtige Brocken fehlen. Und auch in der Verteidigung, auch da wieder Rang 18 mit 23,9 aktuell, letzte Saison 28,06, also auch da war deutlich mehr Präsenz da. Und schlussendlich fielen dadurch auch weniger Gegentore, ja. Auch wenn man das nicht nur an der Defensive festmachen kann, aber 1,06, das ist der Wert letzte Saison gewesen. Aktuell hat man bei 1,9, damit, ihr habt vorher die 19 Gegentore, das ist ja fast 2 pro Spiel. Das heißt auch, du musst 3 pro Spiel machen, wenn du deine Spiele gewinnen willst, und dann landest du ganz schnell bei dieser Effektivitätskiste. Ja,
ganz kurz, weil wir das auch da direkt dranhält, weiße Westen. Hatten wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Ja. Wir hatten eine weiße Weste und die war in Leverkusen ein bisschen glücklich. Letztes Jahr waren es eben auch schon 4 Stück nach 10 Spielen.
Initiierte gefährliche Angriffe pro Spiel. Aktuell ist man auf Rang 4 der Bundesliga mit 61,7. Letzte Saison waren es insgesamt 71-4-1. Der Rückgang, also in dieser Effektivität, den man da ablesen kann, ist deutlich, auch im Spielaufbau ist eine geringe Präsenz da nachzulesen oder abzulesen an den Werten. Letzte Saison waren es 236,06, aktuell 199,1, was immer noch Rang 4 ist, aber dennoch eben deutlich weniger als letzte Saison. Was für mich auch so ein kleiner Hinweis darauf ist, dass gegnerische Trainer immer öfter eine Möglichkeit finden, wie sie die Kreise und die Wirkung von Enzo Mio und von Ange Stiller einengen. Jeder weiß, es sind zwei Top 5, Top 10 Spieler europaweit in den großen Ligen, was Pässe ins letzte Drittel angeht. Diese berühmt-berüchtigten Chips und Schnittstellenbälle, die man braucht, um vorne dann die Situation zu kreieren, die kommen von den beiden Jungs und sie kommen halt nicht mehr in dem Maße, wie sie es letzte Saison gekommen sind.
Du kannst dafür das Spiel gegen Frankfurt relativ gut als Vergleich hernehmen zur Vorsaison. Im April hat der VfB zu Hause gegen Frankfurt 3-0 gewonnen. Ist ein Spiel gewesen, in dem Frankfurt mitgespielt hat, teilweise vorne reingesprungen ist, Räume gegeben hat. Das ist anders gewesen jetzt, sind kompakter gestanden, haben mehr aufs Umschalten gesetzt und, wie du schon gesagt hast, haben Mio aus dem Spiel genommen. Und da kannst du, wenn du die beiden Spiele vergleichst, relativ gut sehen, dass sich Mannschaften inzwischen auf den VfB ziemlich einstellen und dass da halt dann jetzt neue Lösungen gefordert sind. Auch,
also ich glaube, ich habe es in der Folge letzte Woche gesagt, also Eintracht hat unter Topmöller jetzt gelernt, Spaß dran zu haben, den Ball nicht zu besitzen. Ja, die haben ja am Anfang alles auf Ballbesitz, der wollte immer Ballbesitz-Fußball spielen, es hat halt nicht funktioniert. Jetzt hat er, lässt er seine Mannschaft mal das machen, was sie offensichtlich kann und plötzlich knallt's. Ja? Und das Interessante ist, dass du trotz diesem Umstand beispielsweise ein Mio, aber auch ein Schiller zum Teil, immer noch Top-Werte produzieren. Ja? Also überleg mal, wo die wären, ja, wenn es so wäre wie letzte Saison. Wenn ja?
es nicht gehemmt wäre.
Enzo Mio ist ganz knapp an der Man-of-the-Match-Nominierung von uns vorbeigeschrammt am Sonntag. Er hat Defensivwerte aufgelegt.
Knapp 20 Zweikämpfe gewonnen. Das ist
Wahnsinn, ja. Also hat hier steht sogar 5,37 pro 90 Minuten. Das ist Rang 9 in der Bundesliga. Insgesamt auf die Saison bezogen.
Das ist ein Offensivspieler.
Das ist ein Offensivspieler. Richtig, genau. Sag ich mal, dieses klassische, wo wir vorher hatten, dieses Gefühl für den Raum, das ist immer noch da. Ja, Stiller mit 219 gefährlicher oder Key Passes, wenn man so möchte. Enzo Mio mit 197, das ist Rang 7 und Rang 9 im Bundesliga-Vergleich. Das ist immer noch top, aber halt nicht mehr mit diesem Wow- und Klick-Effekt, wie er eben letzte Saison da war. Ja, und diese Raumnutzung, die ist, sticht immer noch hervor bei den beiden, ja, und dann hast du noch die linke Seite, die auch gute Werte produziert, ja, wenn man hier also die Vergleiche anstellt mit anderen Spielern beispielsweise, dann mit Mittelstädt und Führich, die initiieren zusammen ist mit die gefährlichste linke Seite der Liga, ja, immer noch, ja, weil sie so viel initiieren, und da spielt auch noch mit rein, dass Führich Teile der Spiele gar nicht gespielt hat, weil er eben ja verletzt war, ja, also auch da nochmal vielleicht die Conclusio zuvor hin oder die Klammer zuvor hin, das ist eigentlich alles da. Es kommt halt noch nicht so zum Tragen, wie es sein sollte.
Ja, und da lässt sich auch jedes Mal, oder meistens bei den Vorschau auf den nächsten Gegner, als auch hier im Fazit, die Bundesliga-Werte, die da gesammelt werden, mal aufaddiert, mal eben in Prozentzahlen, sind wir auf Platz 4 bei den Toren mit 19, Torschüsse Platz 3. Transfermarkt.de listet auch die Chancenverwertung, wo, wie gesagt, Frankfurt auf Nummer 1 ist, der VfB auf Platz 8, 9,4% so rum, von allen Torschüssen sind drin, Platz 8, das ist eben auch wieder kein europäischer Wert, gerade so unten drunter. Aluminiumtreffer Platz 3, 5 Stück, gehört auch dazu. Passquote Platz 4, Ballbesitz Platz 3, das sind immer absolute Top-Werte. Zweikämpfe gut dabei hier, eigentlich an sich, also gewonnene Zweikämpfe, Kopfballduelle, so in dem Bereich, den ich auch jede Woche hier vorlese. Kopfballduelle, Laufleistung, Sprints, intensive Läufe sind alle zwischen 13, 15, 16, 18. Da fehlt es halt, und das schlägt sich dann wahrscheinlich noch mit am meisten in der Defensive aus.
Jetzt haben wir die datenbasierte Ebene der Kurse abgehandelt. Wir haben vorher schon die ergebnisbasierte Ebene abgehandelt. Lass uns mal zu Gefühligen kommen. Ich würde das gerne an einem Spieler festmachen, weil es sich an dem ganz gut nacherzählen lässt. Deswegen hören wir jetzt einen Einspieler.
Ich bin leer, wahrscheinlich jetzt noch die Nacht, morgen, übermorgen noch damit zu kämpfen haben. für mich persönlich sehr bitter, natürlich für die Mannschaft genauso. Wir hatten so viele Dinger, so viele Hochkaräter, mein Elfmeter, ich schieße zweimal an die Latte. Ja, am guten Tag machen wir wahrscheinlich 5 bis 6 Tore. Ich selber mache heute vielleicht meinen ersten Hattrick, wenn ich einen richtig guten Tag erwische. War leider nicht so, aber so ist auch das Leben eines Stürmers, eines Fußballers. Es gibt Höhen und Tiefen, da musst du dich wieder rausarbeiten.
Das war Ermedin Demirovic mit seiner Zusammenfassung seines Arbeitstages am Sonntag. Fiel entsprechend übersichtlich aus, ja. Aber der war einfach nur noch leer, der konnte sich nicht mal mehr aufregen. Ja. So kaputt war der, ob dessen, was da vorher passiert ist. Lass uns mal, David, bei dem Herrn Demirovic bleiben. Ist es gerechtfertigt, diese Effizienz oder generell die Offensivmalaise der Mannschaft an ihm festzumachen?
Nein, du bist ja letzte Saison, ich will nicht sagen, sehr abhängig gewesen von einer Person da vorne drin, aber da hat eine halt viel gerissen mit 28 Toren für Guirassy. Und es war eigentlich, egal wen du holst, schon im Vornhinein klar, dass sich das auf mehrere Schultern verteilen muss, dass du nicht nochmal einen 28-Tore-Stürmer hast, sondern dass sich das halt auf 10, 8 und nochmal 10 auf unterschiedliche Spieler verteilen muss. Und da ist er ein Mosaik in diesem Puzzle und muss sich da noch finden und sicher auch bei der Effizienz steigern.
Ich glaube ja, dass wenn zwei von den 3 Top-Chancen, die er hatte am Wochenende, reingehen, dann hat er 7 aus 11 oder 8 aus 11. Da redet kein Mensch über Ermedin Demirovic.
Der steht das super. Du hast einen Undav, der auch bei 5 Toren steht. Es verteilt sich halt ein bisschen mehr. Aber ja, Guirassy, da kommst du halt nicht hin. Auch Thema Elfmeter, der hat beim VfB jeden reingemacht in der Liga. Diesen eine Relegation nicht, sonst alle anderen gemacht. Auch bei Dortmund macht er alle. Das sind auch wieder vielleicht die 1, 2 Tore, die fehlen, die wir vorhin angesprochen haben, dass einer von diesen 11ern mal reinfliegt. Aber an sich, die Qualität ist da, aber fairerweise natürlich hat sie noch nicht so 100% gefunden. Also es gibt noch nicht dieses Gefühl von wegen, okay, Startelf-Tipp, jo, die beiden spielen garantiert zusammen da vorne. Das passiert noch nicht so häufig. Mal ein El Bilal, jetzt kommt vielleicht sogar ein Woltemar, der mal langsam ein bisschen näher an den Startelf ran. So 100% eingegroovt, wie es eben in Undav Guirassy auch war, was ja auch ein besonderes Duo war, ist es halt da vorne doch noch nicht ganz.
Und du musstest, der letzte Punkt zu Guirassy noch, das Abschirmen von Bällen mit dem Rücken zum Tor. Das ist einfach eine Riesenstärke von ihm gewesen, oder ist es ja immer noch, zeigt er jetzt in Dortmund, dass du einfach, wenn du unter Druck bist, dann weißt du, du kannst ihn anspielen und bist einfach 30 Meter weiter vorne immer noch in Ballbesitz. Und es war einfach eine überragende Qualität von ihm und das ist was du im Kontrast jetzt einfach merkst. Überhaupt kein Vorwurf, eher einfach ein Lob an Guirassy.
Bezogen auf genau diesen Fakt hat, finde ich, Demirovic am Sonntag sein bestes Spiel für den VfB gemacht, was dieses mit dem Rücken zum Tor angeht.
Der hat geackert,
der hat sich aufgerieben, der hat sich in die Zweikämpfe geworfen, der hat mit dem Rücken zum Tor versucht zu machen und zu tun, um dieser Mannschaft zu helfen, weil er eben gemerkt hat, okay, es läuft mir heute nicht, ich werde hier kein Tor machen, offensichtlich. Ja. Also muss ich halt andere Dinge tun und mich in den Dienst der Truppe stellen. Das hat er getan. Ich finde, ihr habt beide sehr, sehr gute Punkte. Ich finde, wir haben noch einen zu besprechen in dem Kontext und das ist der Typus Stürmer ist ja ein völlig anderer. Guirassy, Demirovic, man kann sie eigentlich gar nicht vergleichen. Führt aber dazu, Demirovic ist ein ganz klassischer Abnehmertyp. Ja, denn spiel ihm die Dinger hin, da macht er dir was draus. Ja, und genau dieses Spiel ihm die Dinger hin, da ist, finde ich, auch noch relativ Luft nach oben, vor allem wenn ich die rechte Seite sehe. Ja, wir haben gerade schon angesprochen im Statistikpart, Mittelstädt, Fürich, da passiert viel über links. Ja, da kommt tendenziell viel rein, aber rechts ist es nicht so. So sehe ich zumindest. Also das Gefühl, ich habe keinen Wert dazu.
Ja, aber ist genau richtig, wenn du guckst, wie viele Tore Demirovic in der Saison mit dem ersten Kontakt gemacht hat. Das ist genau so ein Kontaktstürmer.
Genau.
Dieser Kopfball gegen Dortmund, was 2-0 ist, 1-0. Dann gegen Gladbach von rechts außen, wo er reinspritzt, dann mit einem Kontakt. Das ist ein Kontaktstürmer und ein Kontaktstürmer sind natürlich dann auch von Hereingaben abhängig.
So, und das sind schon 2 von 5, die er von rechts gemacht hat. Wenn wir jetzt genauer gucken, würde ich nochmal eins finden. Also, warum nicht öfter? Ja, also diese Linkslastigkeit, die ja logisch ist, weil du 2 Ausnahmespieler auf der linken Seite hast. Fürich und Mittelstädt, die sind nicht umsonst Nationalspieler geworden. Die können halt was, ja. Aber sie dominieren halt auch das Offensivspiel. Vielleicht wäre es ein guter Ansatz zu sagen, lass mal den Rieder, den Fabi, ein bisschen mehr da draußen machen. Auch wenn der ganz oft, und das ist da vielleicht ein entscheidender Punkt zu dieser Linkslastigkeit, der geht ganz oft invers. Ja, das ist ein Linksfuß, der auf dem rechten Flügel spielt, wenn er spielt. Also geht er immer oft nach innen, zieht selbst nach innen, damit er abschließen kann selbst oder eben Steckpass spielen oder was auch immer oder eine Verlagerung. Aber diese klassische Flanke von rechts, ja, vielleicht wäre das ein Punkt, wo man ansetzen kann. Lass mal bitte die Parole ausgeben. Jede zweite Flanke kommt von Joshua Wagnermann von der rechten Seite. Ja, dann ja. Mal gucken, was passiert. Ja, ist jetzt natürlich sehr überspitzt formuliert, aber und vielleicht auch zu simpel runtergebrochen. Aber ich glaube, dass da Potenzial steckt.
Ja, und bei Demirovic drehe ich es auch positiv und sag, wenn wir jetzt davon reden oder viel davon reden, dass er noch nicht so ganz angekommen ist. Und er steht trotzdem bei eben dieser Quote, bei diesen 5 Toren. Dann können wir uns, glaube ich, darauf freuen, was passiert, wenn er ankommt. So, wenn wir es so rumdrehen. Aber ich fand, Rieder ist ein guter Name, weil es halt einer ist, der natürlich die Dinger mal direkt aufs Tor bringen kann, aber eben auch generell Standards bringen kann. Das sind so Geschichten, wo ich mir hier und da am Schreiben dachte, gut, jetzt haben wir eine Ecke, aber so richtig auf die Ecke freue ich mich nicht, weil so wirklich gefährlich wird es aktuell nicht.
Wir haben zumindest keinen, der gerade das Marmouche-Mojo hat und die Dinger von egal wo hintereinander weg reinschweißen kann. Ja, das ist schon
ich
so.
Meine auch hereingabenmäßig. Ich meine, jetzt hat man das eine Beispiel mit dem Abseitstor von Chabot, aber so viel ist aus den Freistößen, zumindest Bauchgefühl, ich habe keine Daten dafür, aber Bauchgefühl nicht entstanden, wie vielleicht entstehen könnte. Thema Frankfurt, die hatten 2 Chancen, die eine Riesenchance, wenn man Musch trägt nach 3-4 Minuten und eben dann einen Eckball und zack drin. Das wäre halt auch mal schön.
Eine der wenigen Szenen, in der Sportskamerad Rouault gar nicht gut aussah, diese nach 4 Minuten, ja, wo immer Musch davonläuft. Lass uns noch mal hören, was Ermedin sich so jetzt vornimmt, um diese Thematik irgendwie zu beenden oder zumindest aus dem Kopf zu bekommen.
Hart arbeiten, ackern, jeden Tag, so wie immer. Und dann geht es wieder Schlag auf Schlag mit vielen Spielen. Und ich glaube, ich bin überzeugt, dass es heute einfach ein Tag war, der nicht so meiner war, dass ich aber besser kann.
Ja, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Trotz, ich kann ihn verstehen. Ja, bei der Nationalmannschaft kommt man auf andere Gedanken und so weiter. Und dann wird es ja auch vielleicht dann mal wieder zurück beim Club. Besser, aber ich meine, der spielt immerhin gegen Deutschland. Ich glaube, so viel werden die da nicht sehen. Ja, wie ging das Hinspiel aus? Ich bin kein DFB-Verfolger.
Das war so 2-1 am Ende?
Das ist gar nicht so lange her.
Und da verkloppt 2 Hütten gemacht und haben es nochmal einen Anschlusstreffer gemacht.
War das das Spiel, alles klar, ja. In diesem schönen alten Stadion.
Ja, in Bosnien.
Okay. Gut. Abschließend zu diesem Part, bevor wir in die Werbung gehen, hören wir nochmal den Kommentar aus unserer Redaktion.
Querpass. Der Kommentar unserer Redaktion.
13 Punkte statt 21, 19 geschossene Tore statt 27 im Vergleich zur vergangenen Saison. So steht der VfB nach 10 Spieltagen dieser Spielzeit in der Fußball-Bundesliga da. Und es stellt sich die Frage, was anfangen mit dieser Zwischenbilanz? Platz 11 statt Platz 3 klingt erstmal relativ schwach, klingt nach einem gewissen Einbruch. Aber man muss bedenken, der Saisonstart 2023, der war einfach außergewöhnlich. Mit diesen 21 Punkten nach 10 Spielen, mit der Tatsache, dass Serhou Guirassy schon 14 Tore erzielt hat nach 10 Spielen, obwohl er in 2 Partien sogar gefehlt hat. Der VfB hatte damals ebenfalls sogar 2 Partien verloren und hat trotzdem diese herausragende Bilanz hingelegt. Deshalb ist es nicht ganz fair, da den Vergleich zu ziehen. Deshalb Blick auf diese Saison mit dem Blick zurück in den Sommer. Gewisser Aderlass an Topspielern beim VfB Stuttgart. Dafür, muss man sagen, waren zumindest die Leistungen in vielen, vielen Spielen richtig gut. Was nicht richtig gut war, war die Punktausbeute. Weil diese 13 Punkte, die hätten es nicht sein müssen. Da hätten durchaus 15, 16, 17 Zähler gesammelt werden können, gemäß den gezeigten Leistungen. Und dann stünde der VfB schon ganz anders da. Also es gibt deutlich Luft nach oben noch für den nächsten Block hier in der Fußball-Bundesliga bis Weihnachten. Der bietet auch die Chance, weil es kommen Gegner, die nicht zur absoluten Top-Kategorie dieser Liga gehören. Mit Bochum geht's los, dann kommt Bremen, dann kommt Union Berlin, St. Pauli ist noch dabei, Heidenheim. Also da ist schon die Chance da, sich wieder ein bisschen nach oben zu robben und eigentlich dorthin zu kommen, wo der VfB qua dieses Kaders auch hingehört und hin möchte. Ich persönlich sage ja immer zwischen 4 und 8 irgendwo, müsste sich diese Mannschaft, dieser Kader am Ende einsortieren. 3 Probleme gibt's so ein bisschen in dieser bisherigen Saison aus meiner Sicht. Das eine hat sich vor allem jetzt zuletzt auch gezeigt, gegen Eintracht Frankfurt beim 2:3 ist die Effizienz vor dem Tor. VfB braucht sehr, sehr viele Chancen. Die Stürmer haben zwar am Anfang der Saison Dennis Undav und Ermedin Demirovic sehr gut getroffen, sehr gut gescored. Zuletzt aber doch eben immer wieder viele Chancen gebraucht, bis dann mal ein Ball reingefallen ist. Anderes Thema geht in die ähnliche Richtung, Elfmeter. Ja, 4 Elfmeter inklusive dem in der Champions League hat der VfB nicht direkt verwandeln können. Der eine hat sich wirklich gerecht am vergangenen Sonntag gegen die Eintracht, als Demirovic eben den Ball relativ kläglich dem Keeper Kevin Trapp in die Arme schoss. So, da ebenfalls Luft nach oben, müssen sie eine Lösung finden, wer da künftig das Ding aus 11 Metern in die Maschen nagelt, wenn es denn wieder einen Elfmeter gibt. Dritter Punkt aus meiner Sicht ist, dass es doch so ein bisschen ein Gap gibt zwischen denen, die immer spielen, auf die der Trainer in seinen Stammelf setzt und vielleicht ein, zwei dahinter, und denen, die jetzt noch ein bisschen weg sind. Also gerade, es gibt Positionen wie die Doppelsechs zum Beispiel, wo ein Schonen, ein Rotieren fast nicht stattfindet, weil da Angelo Stiller und Atakan Karasor gesetzt sind und eigentlich auch keiner der Ergänzungsspieler da richtig rankommt. So ist der VfB darauf angewiesen, künftig noch ein bisschen mehr rotieren zu können, ohne dass die Leistung gleich nachlässt. Deshalb auch hier ein Punkt, wo es Verbesserungen zu erzielen gilt. Zuletzt gab es kleine Hoffnungsschimmer. Nick Moldewade hat sich gut präsentiert bei Einwechslungen. Jetzt war Justin Diehl ein guter Mann, der nochmal Schwung gebracht hat, der lange verletzt war. Also geht's in die richtige Richtung, aber auch da, der künftige Block, der jetzt kommt bis Weihnachten, sollte auch da nochmal einen Sprung nach vorne bei den Spielern ergeben, die bisher doch ein Stück weit hinten dran sind. Wenn das alles eintritt, dann hat der VfB wirklich gute Perspektiven, jetzt von dieser nicht ganz zufriedenstellenden Bilanz doch noch zu einer zufriedenstellenden zu kommen, bis zu der kurzen Winterpause, bis zum Weihnachtsfeste.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
So, das ist der härtestmögliche Cut, glaube ich, von dem wunderschönen bosnischen Ground in Senica, glaube ich, war das Spiel, hin zu der Hafenbahnstraße Obertürkheim. Da hat die Mannschaft der VfB Frauen, die erste Mannschaft, Topspiel, wenn man so möchte, positiv bestritten, wenn auch knapp. Eins der knappsten Ergebnisse mit 2:1 der bisherigen Saison gegen Sand 2, aber die stehen bei 9:1-0 jetzt, die Jungs hätte ich beinahe gesagt, die Mädels von Heiko Gerber, das ist weiterhin voller Kurs auf Aufstieg. Wenn ihr Details wissen wollt, lesen wollt, dann empfehlen wir euch das Stück unseres Kollegen Gregor Peis. Der hat eins nämlich geschrieben nach seinen Eindrücken von Sonntag mit der Überschrift ein Gewinn für die Liga, aber eigentlich zu gut. Ja, das ist das, was wir euch anbieten können. Damit ihr es lesen könnt, braucht ihr das MeinVfB-Abo. Kostet 18,93 € für 6 Monate, wenn das jetzt abschließt. Und ihr könnt sogar noch Karten gewinnen, darunter auch VIP-Karten für die VfB-Spiele, die ja noch einige sind. Der David hat vorher nicht umsonst die 5B in den Raum geworfen. Ja, das sind noch ein paar Heimspiele am Start bis Weihnachten. Und ihr habt die Chance dabei zu sein, wenn ihr dieses Abo abschließt. Und ganz ehrlich, 18,93 € für 6 Monate kann man schon mal machen.
Und fast eine höhere Chance auf Tickets als im aktuellen VfB-Verkauf.
Wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit höher. Richtig, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Und ihr wisst, was wir alles für euch tun. Und dafür brauchen wir eben auch ein bisschen finanziellen Background. So, finanzieller Background. Ja, schlechte Überleitung. Krieg ich nicht hin. Ne?
Ich schaue auf Sheet und denke mir, wo will ich jetzt hin?
Krieg ich nicht hin, aber wir wollen zum Spiel des VfB 2 gegen die Spielvereinigung Unterhaching. 3:1, glaube ich, ging es aus am Ende. Oder war es ein 3:2? Nee, 3:2. 3:2 war es mit...
egal wie, wichtiger Sieg.
Genau, mit Leo Münst als Matchwinner. Befreiungsschlag, Fragezeichen, Platz 15 stehen sie immer noch da hinten drin. Also rein tabellarisch kann man, glaube ich, nicht davon sprechen. Aber nach den Ergebnissen der letzten Wochen vielleicht schon, oder?
Da ist auf jeden Fall mal ein wichtiger Sieg, dass du wieder bei der Musik dabei bist. Ist ja ganz eng da unten und tut gut, keine Frage.
Aktuelle Länderspielpause auch in der dritten Liga. Weiter geht's beim SC Verl. auch so eine Mannschaft, die für mich wie so ein großes schwarzes Loch. Ich könnte keine fünf Sätze zum SC Verl jetzt in diesem Mikrofon sprechen, weil ich nicht weiß, was und wer sich hinter diesem Club verbirgt.
Das riecht irgendwie nach DFB-Pokal erste Runde auswärts. So, danach riecht irgendwie Verl, aber sonst könnte ich auch nichts dazu beitragen.
Okay, halt no offense, ihr lieben Hörer aus Verl, tut uns leid, aber ja, bis zur nächsten Folge, nächste Woche kriegt man was auf Tasche. Ich bemühe mich. Ja, und dann kommt der Waldhof nach Groß-Asbach. Also Ende des Monats, 30.11., glaube ich, ist das Spiel. In solchen Spielen kann man viel drehen, viel zum Positiven wenden, wenn man das auf die Beine gestellt bekommt. Und das ist die Aufgabe für Markus Fiedler und seine Jungs. Die U19, Länderspielpause ebenso, kommen mit dem Wahnsinnsspiel gegen Bergamo im Rücken. Ja, wir waren beide vor Ort, Felix.
Ja. Das war ganz schön großes gut. Kino. Ja, also wirklich immer noch, also nicht nur an ihm aufzeigen natürlich logischerweise, aber was da unter Nico Willig schon seit Jahren passiert, ist einfach stark.
Für die Jungs geht es weiter am Samstag, 11 Uhr morgens in dem schönen Stadtteil Degerloch, nämlich mit dem Stuttgarter Stadtderby, das da ansteht. Gespielt wird entweder auf der Bezirkssportanlage, ich tendiere aber eher dazu, ich weiß es nicht, schlecht recherchiert Meisel, ja, ich weiß, dass sie auf den Kunstrasenplatz gehen im ADM-Sportpark, da haben sie auch das letzte gespielt. Mhm. Und dann geht's schon zu Roter Stern. Ja, das ist auch ein knackiges Programm. Kann man mal so machen.
Das ist eine Erfahrung für eine U19.
Die U17 hat ein 1:1 gegen Saarbrücken hingelegt, hat jetzt 16 von 16 Spielen in dieser ersten Runde der neuen Union-Spielrunde da gespielt. Ist auf Platz 2 der Tabelle vor den Kickers und hinter Hoffenheim mit 35 Punkten, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da wird jetzt die nächsten Tage bekannt werden, wann man gegen wen spielt. Die Gegner aus dieser nächsten überregionalen Runde, die stehen schon, aber die Termine eben noch nicht. Und wenn die da sind, sprechen wir detaillierter drüber. Weiter geht's erst im Februar. Also ganz schöne lange Winterpause für die Kollegen da. Kann man auch mal ein bisschen Fußball aus dem Kopf bekommen vielleicht. Ja. Und Schule gibt es ja auch noch. Ja. Soll auch noch dazugehören.
Klingt
ja
nach einer U17. Ja.
Das ist echt so ein Ding, ja, da wie viel die fehlen, diese hochtalentierten Kicker in ihren Klassen. Das ist natürlich schon ein Brett. Soll uns aber heute nicht länger beschäftigen. Wir gucken lieber noch mal hinten raus so ein bisschen auf die restliche Länderspielpause und die Themen rund um den VfB, die sich da ergeben. Nationalspieler im Einsatz. Seit kurz vor der Aufnahme sind es zwei weniger.
Mhm.
David?
Ja?
Was wissen wir dazu?
Habe ich mitgekriegt, dass Angelo Stiller und Enzo Mio verletzt abgereist sind oder mit, was ist es?
Kleinere Blessuren.
Kleinere Blessuren.
Ja, einmal ja. Knie, einmal Muskel, oder?
Genau. Warst du? Ja. Mio Knie und das andere Muskel.
Ja. Hilft dem VfB, ja. Würde ich mal sagen.
Glaube ich, keinem weh.
mit Dennis Undaff und dann vielleicht auch Jamie Leveling, schon mal vier Jungs, die ein bisschen ausgeruhter in die Aufgabe Bochum oder 5B oder wie auch immer gehen können dann demnächst.
Also natürlich
so sie fit werden.
Genau, immer unter der Voraussetzung, ja. Dass es jetzt nichts Größeres ist.
Genau, so sie fit werden.
Bleiben das übrig, ist, Nübel, Mittelstädt, Führig.
El Bilal, Demirovic.
Ja, ich war jetzt bei Deutschland.
Rieger, Aldakil. Ja, ich glaube sieben immer noch.
Ja.
Sieben oder acht.
Gut, dann Franz Kretzig, U21.
Kretzig, Woldemade. Ja. Und dann sind es, glaube ich, insgesamt 14, 15 oder 16 aus den Jugendmannschaften, die unterwegs sind. Also auch da volles Programm. Klar, aber natürlich ist es, das kann man unterm Strich schon so sagen, es sollten die Jungs fit werden. Und wenn es nur zwei oder einer ist, ein Vorteil für den Club. Denn auch das hat man, haben wir vorher gar nicht so behandelt, aber finde ich, hat man schon gesehen, diese Intensität und auch das hat man, glaube ich, in dem Wohlgemut-Zitat kommt so ein bisschen, O-Ton kommt so ein bisschen durch, diese Intensität dieses Blocks war für viele schon neu, dieser Block jetzt mit diesen 7 Spielen in 26 ja. Tagen, ja, wo du wirklich bam, 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 bam und dann ist halt nichts mit nicht an dein Leistungsniveau kommen, sonst wirst du, wie gesagt, wie in München komplett eingeschult und das will keiner, also du musst alle 3 Tage dahin und das war für viele, hast du wirklich gemerkt, finde ich, das ist das erste Mal, dass das so gefordert war und dementsprechend sind die froh, dass es ein bisschen Pause gibt, logisch.
Ich habe es mir extra hier offen gelassen, weil die haben ja praktisch jetzt, wenn wir es hochrechnet, haben die jetzt Mitte November eine Hinrunde gespielt. Die haben jetzt 17 korrekt. Spiele absolviert, die 10 Ligaspiele, Supercup, 4x Champions League, 2x Pokal, gut, fairerweise 2 Pokal, war letztes Jahr auch schon so, also 5 Spiele mehr halt in Summe. Das macht sich schon bemerkbar, dass deine Hinrunde nicht, ja, 3 Tage vor Weihnachten vorbei ist und eben schon Mitte November.
Und du musst die Länderspiele noch
dazunehmen.
Und in dem Kontext kann man, glaube ich, auch verorten, dass es nicht wie sonst in diesen Pausen ein Testspiel gibt. weil auch der Hoeneß keine Lust hat, dass da jetzt auch noch clever mehr oben drauf kommt. Auch ja, wenn es eine gute Chance gewesen wäre, Jungs wie beispielsweise Matthäus Tsikos, die gerade im Profitraining sind, mal zu begutachten unter diesen Bedingungen. Aber ich glaube, das ist andersrum fast cleverer.
Er hat es ja auf der PK vor Frankfurt auch genauso erklärt. Es ist einfach gerade zu viel. Sie müssen mal durchschnaufen.
So, und das bringt uns zu unserem letzten Punkt vorm Housekeeping. Christian Gentner ist neuer Sportdirektor des VfB Stuttgart. Anerkennendes Nicken von Herrn Scheu. Was kommt denn da aus der Ecke? Bitte. Wollt was loswerden?
Ist ja einerseits nicht wirklich überraschend gewesen, hat sich aber Monate angedeutet. Zwei Dinge dazu. Das eine ist, du merkst ja beim VfB in den letzten Jahren, dass es so das Bestreben gibt, Ex-Spieler, Profis stärker mit einzubeziehen. Das siehst du bei den Markenbotschaftern, die ernannt worden sind, mit Guido Buchwald und so weiter. Und jetzt auch mit Gentner ist glaube ich, nie ein Fehler für die stärkere Identifikation. Und das Zweite, was du aber halt auch sagen musst, der Christian Gentner hat schon was auf dem Kasten. Der hat während seiner Spielerkarriere schon ein DFB Lehrgang gemacht zum Thema Profi und ist jetzt zwei Jahre nah dran gewesen an der Mannschaft. Also das kann schon passen.
Ich finde gut, dass du das sagst, und ich möchte an dieser Stelle eine, Lanze brechen ist falsch. Ich will es auch nicht unbedingt nur für Christian tun, sondern generell mal was gegen dieses Narrativ sagen, was immer kommt in diesem Kontext. Wegen was hatten der schon auf dem Kasten, außer früher mal ordentlich gegen den Ball getreten zu sein. Ja, das hörst du ja immer wieder, mal mehr, mal weniger qualifiziert vorgebracht, aber dieses Narrativ ist permanent da, wenn es um diese Thematik geht. Und der VfB hatte da ein Thema. Wenn man zurückschaut, wie beispielsweise früher hier ein Horst Held oder ein Freddy Bobic direkt vom Spielfeld auf eine gehobene Managementposition gehoben wurden. Das ging nur einmal gut, halbwegs. Und das war aber schon 20, 25 Jahre früher. Da war es Hermann Ohlicher, der quasi nach seinem Rücktritt oder nach seinem Karriereende, das war so Mitte der 80er, 85, der wurde dann mehr oder minder direkt ohne große Umschweife auch auf Manager, hat man damals schon gesagt, oder Sportchef, das würde man heute sagen. Und das war halbwegs von Erfolg gekrönt, was er da gemacht hat. Unter anderem natürlich alles überstrahlende UEFA Cup Finale 89. So, aber das hat man dem VfB zu Recht vorgeworfen. Da will ich eigentlich hin, ja, das ging zu schnell und man hat ja auch den Preis dafür bezahlt, sowohl bei Held als auch bei Bobic. Ja? So, und zwar einen sehr teuren Preis, wenn man bedenkt, wie lange man gebraucht hat, um wieder in diese Region zu kommen, wo man davor war. Jetzt hat man das Gegenteil gemacht. Man hat wieder natürlich einen genommen, der mal früher gut gekickt hat, der auch Kapitän war. Aber man hat es halt nicht überstürzt, sondern man hat das über ein, zwei Jahre sauber angelegt. David hat schon gesagt, er hat schon während seiner aktiven Karriere Kurse belegt. Der DFB bietet da viel an für Ex-Profis, die in diese Sportmanagement-Schiene wollen. Er hat, glaube ich, sogar in den letzten zwei Jahren nochmal ein, zwei dieser Kurse belegt und absolviert. Und er hat sie alle bestanden. Noch dazu hat er von einem der Besten der Branche gelernt, Fabian Wohlgemuth. Ja? Und jetzt geht er eben diesen Schritt. Und ich finde das, ehrlich gesagt, sauber gemacht, ja, salopp formuliert. Ich wüsste nicht, wie ich es anders besser machen sollte. Insofern, jetzt kommt es natürlich wie bei allen solchen Personalen drauf an. Jetzt wird er halt wirklich dann auch an Ergebnissen gemessen. Ja, das war vorher nicht so. Als Leiter der Lizenzspielerabteilung, wenn du da mal einen Fehler machst, da fällt er nicht so ins Gewicht. Jetzt ist es vielleicht anders, ja, und dann wird man drüber reden müssen, aber der Werdegang an sich ist für mich stringent und gut gemacht, anders kann ich es nicht ausdrücken.
Und jetzt rückt er halt auch mehr ins Rampenlicht. Ist ja bisher auch öffentliche Interviews und so relativ wenig gewesen. Und das ist jetzt einfach was dazukommt und dann wird er dran bewertet. Aber die Voraussetzungen, finde ich, sind gute.
Ja. Und es wundert ja auch keinen mehr. Also es war ja, stand ja gefühlt Ewigkeiten schon fest. So rein von dem, was passiert ist, ist einfach Wohlgemuth befördert und Gentner befördert. Also das Team bleibt genau gleich. Weiß nicht, ob es bestimmt er sich irgendwas an Abläufen und an irgendwelchen Verantwortungen, aber an sich bleiben die beiden ja zusammen, machen das Duo weiter, nur eben jeweils auf einer Position höher.
Sprechen wird er am Montag das erste Mal in neuer Position. Und zwar erst mittags auf der Pressekonferenz und dann abends bei uns im Pub Cannstatt. Und schon sind wir Jingelingeling beim Housekeeping angelangt. Ja. Pub Cannstatt, wir gehen mit dem Pod Cannstatt in ein Pub, deswegen die Namensänderung, das ist die alte Schule in Gablenberg. Wir legen ab 19 Uhr los auf der Bühne mit Christian Gentner, Fabian Wohlgemuth, Dirk Preis und mir. viele andere Kollegen natürlich auch noch vor Ort. David, du bist da, Felix, du bist da, alle, die hier sind, glaube ich. Ja. Und mit relativ wenig Plätzen. Diese Kneipe ist eine starke, aber sie hat halt auch nur ein begrenztes Platzangebot. Das heißt, wir haben keine Hürden für euch eingebaut. Ihr müsst euch nirgendwo anmelden, ihr müsst einfach nur kommen. Aber wenn voll ist, ist halt voll. Wir können jetzt schon nur um Entschuldigung bitten, wir können halt nicht mehr reinlassen, als die Regel bzw. die Betreiber zulassen. Und wer nicht reinkommt, der kann maximal durch die Fenster linsen. Insofern, come in early. Es gibt sehr gutes Essen dort und es gibt ein frisch gezapftes Guinness. Mehr Werbung will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr betreiben an dieser Stelle. Wir freuen uns natürlich, wir freuen uns auf die Aufnahme, wir freuen uns auf den Talk, wir freuen uns aber auch vor allem auf euch. Euch zu begegnen, mit euch sprechen zu können. Und ja, hoffentlich sehen wir uns am Montag.
Ein Christian Pavlitsch wird sich unter die Menschenmenge, ja, das ist noch wichtig hier.
Der hat extra jetzt eine Woche Urlaub genommen, um sich zu erholen, um dann da richtig Gas geben zu können.
Der mischt sich unter euch, damit ihr eben auch ein Teil von unserem Pappkanstadt werdet.
Richtig, genau. Wir werden also da schon versuchen, so ein richtig schönes, kuscheliges Erlebnis für alle entstehen zu lassen. Mit Unterhaltung, wie ihr es von uns kennt, aber auch mit ein bisschen Information und Expertise vor allem, die wir da transportieren wollen. Und ja, wir hoffen, wie gesagt, es wird ein schöner Abend. Kommet zuhauf.
Ja, und bei wem die Tür schon zu ist, wer zu spät kommt, Folgetage. Wir laden in verschiedensten Formen diesen Abend auch
natürlich
noch.
Natürlich könnt ihr ihn nachhören. Wahrscheinlich knapp 24 Stunden später wird das Ganze in eurem Podcatcher landen. Aber es gibt auch noch andere Dinge, die wir uns da ausgedacht haben, über die wir aber noch nicht allzu viel verraten wollen. David, ich sage herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Die 5P werde ich jetzt für immer mit dir verbinden.
Immerhin.
Felix, auch an dich. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und an euch da draußen sowieso fürs so lange dranbleiben. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Lasst euch gut gehen.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.